Herzlich willkommen bei Goliath Watch, hier bei unserer Aufzeichnung unseres Vortrags vom Februar zum Thema Ende des Wachstums. Was nun? Politische Antworten angesichts sozialer und ökologischer Schäden, die die Wirtschafts- und unseren materiellen Wohlstand schwächen. Ich bin Thomas Dürrmayer, Geschäftsführer bei Goliath Watch und Volkswirt von Beruf. Bei mir ist der Julian, unser Praktikant. Hallo!
Hi.
Wer bist du denn? Was machst du denn so?
Genau, ich bin der Julian, Praktikant derzeit bei Goliath Watch, studiere Wirtschafts- und Sozialgeografie in Osnabrück.
Ja, herzlich willkommen. Wir wollen euch zu zweit jetzt mitnehmen in unseren Vortrag. Wir bedanken uns insbesondere beim Umwelthaus im Rockenhof, mit denen wir zusammen diese Reihe durchführen. Und wir freuen uns sehr immer über die Förderung der GLS Bank, die immer sehr, sehr dankenswerterweise unsere Veranstaltung teilt und verbreitet. Und wir freuen uns über die Förderung, die finanzielle Förderung der Umweltstiftung Greenpeace, ohne der wir aktuell sonst nicht arbeiten können. Genau. Die Folien können Sie gerne runterladen auf unserer Webseite www.goliathwatch.de Zukunft. Dort finden Sie die Folien. Und wer sind wir überhaupt? Wir von Goliath Watch haben den Namen Goliath, also David gegen Goliath, mit der Perspektive, dass wir als kleine Akteure auch gegen große, übermächtige Konzernriesen gewinnen können. Und deswegen beachten wir, wie agieren große Konzernriesen, wie zum Beispiel die großen fossilen Energiekonzerne in den Märkten. Wir haben vier, drei große Strategien. Wir wollen eine Wirtschaft, die für alle Menschen da ist, sowohl in Bezug auf Ökologie, auf einen innerhalb der planetaren Grenzen, aber auch, dass alle eigentlich ein soziales und gerechtes Auskommen haben mit dem Wohlstand dieser Welt. Wir erfolgen das mit drei Zielen: Aufklärung und Bildung. Wir klären über wirtschaftliche Sachverhalte auf. Wir machen Protest und Druck für eine gerechtere Wirtschaft und wir vernetzen uns mit vielen Akteuren. Genau, hier ein Ausblick auf unser kommendes Programm. Am Sonntag, den 23. April, ist die Premiere unseres neuen Abenteuer-Action-Rundgangs durch Hamburg. Business True Crime, wahre Wirtschaftskriminalitätsfälle aus Hamburg. Und wir suchen die besten Profiler in Hamburg. Könnt ihr die Cum-Ex-Pfeffersäcke denn finden? Was heißt für uns bei Goliath Watch gerechte Wirtschaft? Das heißt für uns einerseits muss eine Wirtschaft wie in diesem Donutbild zu sehen, also das Graue ist der Wirtschaftsbereich, muss sowohl die planetaren Grenzen einhalten, das tut die Wirtschaft aktuell nicht, deswegen haben wir die Klimakatastrophe. Es müssen aber auch alle Grundbedürfnisse, wie dass kein Mensch hungert, weltweit, obwohl genügend Lebensmittel für alle Menschen da sind, erreicht werden. Das reicht die Wirtschaft nicht, wie die roten Flächen zeigen, und es müssen alle Menschen die Menschenrechte auch verwirklicht haben. Das ist für uns erstmal zwei Pfeiler, wenn wir über eine gerechte Wirtschaft nachdenken. Genau, was soll diese Reihe, unsere Reihe Wirtschaft verstehen, will einen Zugang zum Wirtschaftsteil der Zeitung machen. Es müssen mehr Leute über Wirtschaft Bescheid wissen und auch Wirtschaft verstehen. Wir wollen, weil es einfach unser heutiges Leben massiv prägt und weil eigentlich mehr Menschen fähig sein müssen, über wirtschaftliche Themen sich selber argumentativ verteidigen zu können. Ja, und wir haben unten so zwei, drei Beispiele, was es alles gibt. Ja, es gibt halt zum Beispiel Makronom, die einen pluralen Blick in Wirtschaft bringen als Online-Magazin oder der Podcast von Wohlstand für alle, die so eine linke Perspektive auf Wirtschaft bereitstellen. Weil sonst ist eher die Wirtschaftspresse ja eher konservativ orientiert. Im März werden wir dann das Thema vorstellen, was gibt es denn für Alternativen zu unserer jetzigen Form der sozialen Konkurrenzwirtschaft? Wollen wir über Alternativen reden? Was kann man denn sich alternativ vorstellen? Und wollen Beispiele aus Hamburg, Amsterdam und Norwegen vorstellen und diese vergleichen. So, und im Mai, im April machen wir Pause, weil wir leider keine Finanzierung haben für diese Vortragsreihe. Im Mai sprechen wir auf Anregung, auf Wunsch eines Teilnehmers über die Frage, wie können wir eigentlich Unternehmen gerechter besteuern? Geht es nicht und was müsste denn getan werden? Genau, wer jetzt aber nicht so lange warten will und generell über Wirtschaftsthemen sich breit informieren will, empfehlen wir zwei Bücher von Rudolf Hickel und anderen. Das Buch Gewinn ist nicht genug, über eine Gegenaufklärung zu 21 Mythen, die über Wirtschaft kursieren. Wer 50 Denkfehler zur Wirtschaft aufgeklärt haben will, das ist eher aus dem Mainstream von Henrik Müller, Wirtschaftsirrtümer im Campus Verlag erschienen. Wie gesagt, die Folien finden Sie alle auf goliathwatch.de Zukunft. Zu unserem Kernthema Konzernmacht empfehlen wir das Buch aus dem Mandelbaum Verlag, Konzernmacht brechen. Und wer sich tiefergehend einlesen will in Wirtschaft, empfehlen wir das aus drei unterschiedlichen Wirtschaftstheorien, das Einführungsbuch von Johannes Jäger und Elisabeth Springler, Ökonomie der internationalen Entwicklung. Es geht nicht nur um Entwicklungspolitik, sondern wirklich um alle wirtschaftlichen Themen wie Wachstum, Arbeitsmarkt oder Finanzmärkte. Und sonst, wie gesagt, sind wir große Fans vom Podcast Wohlstand für alle oder vom Podcast der Hans-Böckler-Stiftung, also von den Gewerkschaften, systemrelevant. So, und wir können unsere Arbeit nur machen, wenn wir eine Finanzierung haben. Wir freuen uns halt immer sehr über Fördermitglieder und Spenden. Bitte überweisen Sie gerne 9 Euro auf unser Konto oder machen Sie einen Dauerauftrag. Hätten wir 29 Euro im Monat mehr, könnten wir endlich auch eine schnelle Homepage zur Verfügung stellen. Uns fehlt eigentlich aktuell eigentlich das Geld, um unseren Account zu erweitern. So, welche Fragen wollen wir heute beantworten? Frage 1 ist, welche Folgen hat denn das ökologische Schrumpfen unserer Wirtschaft? Und Frage 2, was können wir denn tun, um eigentlich in den Donut zu kommen, also soziale, ökologische Grenzen einzuhalten, bei dem Problem weniger materiellen Wohlstands? Wie kriegen wir denn das hin? Wir haben 5 Thesen, deswegen will ich heute vorstellen, 5 Thesen. Das erste ist, wir schrumpfen aktuell, wenn wir die ökologischen Kosten mit einrechnen, dann schrumpft unser wirtschaftlicher Wohlstand jährlich bereits. Wenn wir nicht starke Klimapolitik machen, wird dieses Schrumpfen noch stärker werden. Ja? Also Klimapolitik, starke Klimapolitik ist eigentlich der Weg, um materiellen wirtschaftlichen Wohlstand zu sichern. Das dritte ist, wir müssen eine Wachstumsunabhängigkeit schaffen in vielen Systemen, insbesondere zum Beispiel in der Rente. Und deswegen muss halt Umverteilen des verbliebenen Wohlstands passieren, um einfach einen Umweltrassismus, also dass die Umweltschäden an den Einkommen schwächeren Gruppen anfallen, verhindert werden, sowohl national als auch global. Das vierte ist, der nationale Handlungsspielraum ist da. Die Bundesrepublik ist die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, aber generell können wir es halt nur im Rahmen halt der führenden und stärksten Industrienation, also sprich der G20, realisieren. Trotzdem hat Deutschland einen relativ großen Handlungsspielraum und das hört sich jetzt vielleicht relativ hart an, ist aber eigentlich das Billigste, was wir tun können. Wir werden erleben, dass wir die fossilen Unternehmenseliten enteignen werden müssen, wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht staatlich abwickeln, wie damals die Unternehmen in der DDR, wird es noch teurer wie in der Finanzkrise, dass diese Unternehmen pleite gehen werden. Ja. So, nun gehen wir mal weiter und gehen in die Inhalte. Generell, wir reden ja hier von politischer Bildung, Wirtschaftsbildung, haben wir immer halt zwei Pole, in denen sich eigentlich politische Bildung bewegt. Es gibt ganz klar Sachen, die sind unwahr. Ja, die Erde ist keine Scheibe. Ja, es gibt einfach Lügen und Mythen, die einfach nicht stimmen. Ja, und es gibt auf der anderen Seite einen harten wissenschaftlichen Raum, wie zum Beispiel, dass sich halt die Erde um die Sonne bewegt, ja, nicht andersrum. Ja, und dazwischen haben wir halt viele unterschiedliche Lehrmeinungen und Anschauungen, wie zum Beispiel die Debatte um Angebots- und Nachfragepolitik zwischen linken und konservativen Ökonomen. Alle Ökonomen sagen, ja, Märkte funktionieren unter diesen und diesen Parametern, mit diesen und diesen Folgen. Ja, das ist eigentlich wissenschaftlicher Konsens, ist halt die Frage, wie viel Ungleichheit will man denn? Wie viel, sagt man, dass Unternehmen mehr gefördert werden müssen oder nicht. Und da ist es dann eine interessengeleitete Meinungsdebatte. So, dann zum thematischen Einstieg. Das Thema, dass unsere Wirtschaft aufgrund der ökologischen Folgen massive Probleme verursacht, ist relativ breit. Ulrike Herrmanns Buch zählt zu den 10 wichtigsten Wirtschaftsbüchern des letzten Jahres. Das Ende des Kapitalismus, wobei Ulrike Herrmann damit meint, das Ende des fossilen Kapitalismus, also einer Wirtschaft, die auf Kohle, Öl und Gas beruht. Ja. Andere, wie zum Beispiel Marc Schieritz, gesetzter Wirtschaftsjournalist in der Zeit, sagt zum Beispiel, wir reden viel zu viel über Wachstum. Wir sollten endlich mal aufhören, über Wachstum zu reden. Wir sind einmal, man muss halt richtig über Wachstum reden. Und das, glaube ich, kommt auch in dem Artikel von Marc Schieritz raus. Wir führen oft immer so Teil- und so schräge Debatten über Wachstum. Genau. Was ist denn überhaupt Wachstum? Wachstum ist eigentlich nur Vermehrung des materiellen Wohlstands. Wenn wir wirklich eigentlich über das gute Leben reden wollen, was eigentlich die Wirtschaft ja erreichen soll, die materiellen und Dienstleistungsgrundlagen für gutes Leben, müssen wir darüber sprechen. Da gehört Gesundheit dazu, da gehören politische Freiheiten dazu, da gehört Bildung dazu. Das allein misst eigentlich der Indikator BIP, also Bruttoinlandsprodukt, nicht. Also wenn, müssen wir eigentlich über viel mehr reden. Wachstum ist eigentlich immer verkürzt. So, warum reden wir aktuell, dass wir schrumpfen? Das BIP steigt zwar aktuell, werden wir aber die Naturzerstörungskosten, die jedes Jahr entstehen, abziehen, das sind ungefähr aktuell 2% unserer wirtschaftlichen Leistungskraft, ja, dann schrumpfen wir. Ja, wir wachsen halt ungefähr jetzt so mit 1%, ziehen wir 2% ab, haben wir ein negatives Wachstum. Also die Fülle unserer wirtschaftlichen Kuchens wird jedes Jahr kleiner, weil die Naturzerstörungskosten eigentlich davon abgezogen werden müssen, von der Produktivität, die wir jedes Jahr haben, wenn wir sauber berechnen würden. Tun wir nicht, weil die Zahlen des Umweltbundesamts natürlich nicht eingehen beim Statistischen Bundesamt bei der BIP-Berechnung. So, jetzt hier mal die Zahlen des Wirtschaftswachstums im BIP gemessen in der Bundesrepublik. Also wir haben halt so im Durchschnitt halt so ein Wachstum von 1%. Ja, wenn wir jetzt aber die Umweltschäden von circa 2% abziehen, dann sehe ich eben halt, dass halt die grünen Wachstumspfeile weniger werden und die blauen Schrumpfungspfeile mehr. Und deswegen eigentlich wir, unser wirtschaftlicher Wohlstand zwar jedes Jahr immer noch natürlich was entsteht, ja, also obendrauf kommt, aber diese Summe wird kleiner, was wir jedes Jahr produzieren können, weil wir einfach viel verlieren durch die ökonomischen Schäden, die unser Wirtschaften in der jetzigen Form anrichten. Was ist es zum Beispiel? Wirtschaftswachstum links. Ja, wir bauen Windräder, das ist Wirtschaftswachstum. Wir haben neue Handys, ja. Wir haben jetzt Online-Tools. Wir machen nicht mehr Telefonkonferenz, sondern wir haben Videokonferenz und wir haben Lastenfahrräder. Das ist alles wirtschaftlicher, materieller Fortschritt. Auf der anderen Seite erleben wir aber, dass sowas wie die Flutkatastrophe im Ahrtal, ja, massiv unseren materiellen Wohlstand ja zerstört. Ja, wir haben aktuelle Ernterückgänge in der deutschen Landwirtschaft ungefähr von einem Drittel, ja, was wir nicht mehr produzieren können, weil die Hitze- und Dürrewellen eigentlich die landwirtschaftliche Produktion einschränken. Wir haben bereits in Deutschland Gemeinden, die Wasserknappheit haben, wo die Feuerwehr im Sommer Trinkwasser bringen muss. Ja, und der Rhein, die wichtigste Wasserstraße in Deutschland, war jetzt letztes Jahr im Sommer nicht mehr schiffbar. Wir konnten einen der zentralen Handelswege in Deutschland nicht mehr benutzen. Das müssen wir ja alles abziehen von unserer materiellen Leistungsfähigkeit. Das tun wir aktuell nicht. Und das führt dann genau dazu, dass wir eigentlich unser materieller Wohlstand, den wir jedes Jahr produzieren, kleiner wird und nicht mehr größer wird. Oder Beispiel Bienensterben. Ja, wir verlieren natürliche Grundlagen unserer Wirtschaftsleistung. Ja, und man sieht es dann an so zum Beispiel zwei Extrempolen. Viele reden über Wachstum, was dann immer kommt, neues Gutachten vom Währungsfonds, die Wirtschaftszahlen gehen hoch. Auf der anderen Seite gibt es viele, die sagen, ja, aber schau doch mal hin, was passiert denn eigentlich? Sind wir nicht eigentlich in der POX-Wachstumsgesellschaft? Und ich habe diesen Vortrag ja auch gemacht, weil es gab eine große Veranstaltung vom Wissenschaftlichen Beirat des Bund Naturschutz Deutschlands, wo es eigentlich darum ging, wir leben in einer Postwachstumsgesellschaft. Was heißt das eigentlich für Wirtschaftspolitik, für Gesellschaftspolitik, für Sozialsysteme und für Naturschutz? So, Wachstum, also die Debatte um Postwachstum heißt ja eigentlich, kriegen wir es denn hin, innerhalb der planetaren Grenzen zu leben? Und wir haben Wirtschaftswachstum, also der materielle Output unserer Wirtschaft steigt, das ist die orange Kurve, die geht nach oben, ja, und was in Deutschland schon der Sonderfall ist, dass natürlich in diesem gleichen Maße nicht die CO2-Emissionen, der Primärenergieverbrauch und der Ressourcenverbrauch steigt. Also wir haben halt eine Entkoppelung. Ja? Also wir stellen halt mit einer nicht steigenden Menge von Energie und Rohstoffen mehr Güter her. Ja, das ist erstmal, sage ich mal, die Positiv-Story. Im Sinne von, wir schaffen es, dass wir eigentlich weniger stark die Natur zerstören mit mehr Wirtschaftswachstum, aber trotzdem, das ist auch eine Triggerwarnung, wenn man sich das anschaut, und das sind leider sehr verstörende und schreckliche Fakten, sind wir außerhalb des Umweltraums. Unsere Wirtschaftsweise ist viel zu groß. Wir zerstören permanent mit unseren Wirtschaften unsere Lebensgrundlagen. Wenn man sich das anschaut, die planetaren Grenzen sind ungefähr bei einer Tonne CO2. Ja, und wir sind, das ist jetzt die Zahlen für Deutschland, wir waren mal in den 90er Jahren bei 12 Tonnen und sind jetzt im Durchschnitt bei ungefähr 8 Tonnen. Das ist das Achtfache, was wir tun können. Wir müssten im Endeffekt, wenn wir sagen, wir nur materiell, wir müssten eigentlich nach 2 Monaten aufhören, CO2 auszustoßen. Das ist Wahnsinn, wie weit wir außerhalb eigentlich der Grenzen unseres Umweltraums, unserer Natur leben. Ja? Und wenn wir das global anschauen, die CO2-Emissionen steigen global weiterhin an. Wir sprechen permanent hier von Klimaneutralität, wir müssen das Pariser Klimaziel erreichen, aber wir tun permanent noch das Problem CO2 immer noch erhöhen. Der einzige Knick war die kurze Corona-Pause. Sonst steigt es weiterhin an. Wir sind massiv außerhalb unserer planetaren Grenzen im CO2-Bereich. In anderen Bereichen, Biodiversität, also Zerstörung von Arten, Zerstörung von Böden, ist es ähnlich. Ja. Und wenn man sich das global anschaut, ist es kein globales Problem im Sinne, weil nur die obere Hälfte der Menschheit zu viel CO2 produziert. Ja, also wir sehen halt Länder wie Afrika, die sind nicht bei einer Tonne CO2 pro Kopf, ja, sondern die führenden Industrienationen und die reichen Industrienationen produzieren zu viel CO2. So, und deswegen müssen wir halt zurück, die Wirtschaft zurück in diesen Bereich führen, ja, sonst wird es halt desaströs und katastrophal. Wie es jetzt aktuell ist. Warum wächst denn die Wirtschaft außerhalb der planetaren Grenzen? Warum hört denn das Wirtschaftssystem, warum hören wir nicht auf zu wirtschaften? Aktuell beruht unsere Wirtschaft in erster Linie auf Konkurrenz. Und das ist ein Zwangssystem, das die Leute antreibt, immer mehr und immer mehr zu produzieren. Wir haben einen Konsumzwang, der wird halt durch Werbung sehr stark gefördert, heißt ja auch Verkaufsförderung, Werbung. Wir haben einen Statuszwang. Wir müssen halt materielle Dinge, wird uns immer eingeredet, haben, um uns selbst wert zu fühlen. Also ich muss halt ein SUV haben, um halt ein vernünftiger, leistungsfähiger Autofahrer zu sein. Wer hat das größte Auto? Wer hat das neueste iPhone? Und das ist irgendwie sein Produkte wichtiger als Freunde. Wir haben einen Profitmaximierungszwang, der ist im Aktiengesetz niedergeschrieben, der ist auch durch Gesetze teilweise kodifiziert, wo einfach Unternehmen gezwungen werden, den Profit zu maximieren. Ja, wir haben einen Standortzwang. Merkel nannte das mal marktkonforme Demokratie. Also unsere Gesellschaft, unsere Demokratie muss sich den Marktgegebenheiten der internationalen Standortkonkurrenz anpassen. Nicht andersrum. Das ist irgendwie ein Paradox. Das geht so nicht. Ja, in erster Linie regiert das Volk und nicht die Konkurrenz und der Weltmarkt. Ja. Wir haben einen Schuldenzwang, also wer verschuldet ist, muss die Schuldzahlungen leisten. Wir haben falschen Wirtschaftsrahmen, wir haben halt einfach keine Gesetze und Gerichte, die einfach dieses Übermaß an CO2, an SUVs oder an Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten stoppen. Ja, wir haben jetzt Ansätze, aber ist alles noch zu wenig. Der Rahmen ist noch viel zu löchrig und deswegen haben wir einen viel zu hohen wirtschaftlichen Durchfluss an Naturzerstörung. Ja, wir haben Kapitalzwang, also Kapital, die Vermehrung von Kapital, von Vermögen, führt halt zu gewissen Eigendynamiken und Zwangsverhältnissen. Wenn wir halt nicht dieses Privatvermögen halt anders umverteilen und diesen Zwang zur Kapitalvermehrung begrenzen, führt es zu unterschiedlichen Effekten, wie es Bourdieu, Katharina Pistor oder Thomas Piketty halt schreiben. Das ist ein Riesenpunkt, dass wir unsere Gesellschaft in erster Linie auf Kapitalbeziehungen aufbauen und nicht auf Solidaritätsbeziehungen. Und wir haben halt den Lohnarbeitszwang. Das kann sich halt keiner irgendwie außerhalb der Arbeitswelt stellen. Wer hat denn schon so einen Garten, dass er sich das ganze Jahr selber versorgen kann und so viel Naturmedizin, dass er sich selber operieren kann? Wohl die wenigsten. Also wir haben halt mindestens 4 starke Konkurrenzzwänge, die die Wirtschaft in diese außerhalb der planetaren Grenzen treiben. Konkurrenz, Standortzwang, Kapitalverhältnisse und Lohnarbeitszwang. Die anderen, das ist halt mal so, mal, warum muss denn die Wirtschaft wachsen? Und deswegen kann man eigentlich den Spruch der 68er-Bewegung halt sagen, es geht nicht um ein Stück von Kuchen, sondern es geht um die gesamte Bäckerei. Es geht nicht darum, den wirtschaftlichen Kuchen anders zu verteilen. Also es geht nicht um Einkommens- und Vermögensverteilungsfragen, sondern es geht darum, wie wir die Wirtschaftsstrukturen gestalten. Darum geht es. Das ist immer die Frage, wie weit und in welche Richtung. Aber diese Strukturen zerstören unsere Lebensgrundlage. Die sind es auf jeden Fall nicht. Das kann man hundertprozentig sicher sagen. Ja, und in welcher Welt leben wir aktuell? Wir haben Überstunden- und Burnout-Zahlen, die sind enorm. Wir stehen im Stau, wir haben total gefährlichen Straßenverkehr. Ja. Wir haben Essen, das ist überzuckert, überfettet. Ja. Und wir haben halt Kinderarbeit und globales Elend. Und in dieser Welt wollen wir doch eigentlich nicht leben, sondern wir wollen eigentlich eine Welt mit 25-Stunden-Wochen, wo eigentlich jeder genügend Zeit hat für Freunde, Familie, Hobbys. Ja, wir wollen das Leben genießen. Ja, wir wollen doch eigentlich Freizeit haben, wir wollen Zeit haben, wir wollen nicht leben, um zu arbeiten, sondern arbeiten, um zu leben. Ja, das Verhältnis. Und wir wollen doch Zeit haben zu kochen und nicht den Zwang zu Fast Food und schnell irgendwas aus dem Gefrierfach holen, sondern wir wollen eigentlich gesunde Lebensmittel, Gemüse und es muss bezahlbar sein mit einem normalen Einkommen. Ja? Und wir wollen halt da globale Freiheiten für alle. Keiner will irgendwie Kinderarbeit, ausbeuterische Kinderarbeit oder moderne Sklaverei. Woher kommt denn das BIP? Das BIP, die Wirtschaftsleistung, setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen. Das eine ist halt der technische Fortschritt, heißt es so in der Fachsprache. Also welche Technologien, also KI, Elektro-, Wasserstofftechnologien, Computer, wie wir halt gewisse Sachen kombinieren, was wir für Techniken haben. Das andere ist, welche Arbeitskräfte wir haben, wie viele Leute können halt arbeiten, also Fachkräfte, gering qualifizierte Arbeitskräfte, ja, dann das Bildungsniveau, also was wissen denn die Leute, welches Vermögen haben wir halt, also an Rohstoffen, an Fabriken, an Straßen, welche gesellschaftlichen Institutionen haben wir, vertrauen wir uns nicht, haben wir eine funktionierende Demokratie, ja, nein, gibt es ein Rechtssystem und haben wir eine Natur, in der wir leben können, ja oder nein. Und wenn wir uns das genau anschauen, stellen wir fest, diese Grundstrukturen wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit zerstören wir. Wir zerstören die Natur, diesen Kapitalstock, wenn man es mal so fachsprachlich nennt, und wir zerstören unsere Gesellschaft, weil wir die Ungleichheit zu weit getrieben haben. Und das wird auch dann bereits kurzfristig, aber auf jeden Fall mittel- und langfristig halt das Bildungsniveau, unsere Straßen, unseren wirtschaftlichen materiellen Wohlstand und halt uns halt auch mal schädigen, sodass das BIP noch weiter runtergeht. Und deswegen muss man da ran, weil wir eigentlich diese Produktionsfaktoren einfach mit der jetzigen Form dieser Kombinationsstrukturen zerstören. So, und das sagt nicht nur irgendwie Goliath Watch, sondern das sieht man jetzt, Harald Lesch, bekannter Physikprofessor aus München, tourt durch Deutschland mit dem Vortrag, die Menschheit schafft sich ab. Er ist Berater von Angela Merkel gewesen und berät den Papst. Kann man sich alles auf der ARD-Mediathek anschauen. Die Menschheit schafft sich ab. Das ist dasselbe, nur in anderen Worten. Von Physiker erzählt. Selbe Story mit ein paar anderen Zahlen, aber selber Inhalt. Genau. Und was sind die Folgen, die wir erleben, weil wir außerhalb der planetaren Grenzen leben? Wir haben einen Rückgang unseres materiellen Wohlstands. Deswegen schrumpft unsere Wirtschaft, wenn wir auch die Umweltschäden mal einpreisen würden. Ja? Wir haben einen Einbruch. Wenn es so weitergeht, und wir erleben ja schon die Folgen, wir haben Einbruch in unsere wachstumsbasierten Systeme. Wenn es so weitergeht, wird der Finanzmarkt zusammenbrechen, weil der auf Wachstum basiert, auf Wirtschaftswachstum, das dann nicht mehr kommen wird. Die Rentenversicherung wird so nicht mehr weitergehen. Es gibt ein großes Gutachten vom Umweltbundesamt, dass wir die Rentenversicherung vom Wirtschaftswachstum entkoppeln müssen. Wir werden Probleme kriegen, die Verteilungsdebatten, also die Arbeitskämpfe, die Streiks, und die Lohnentwicklung halt weiterhin so weiterzuführen. Bisher hat man halt die breite gesellschaftliche Zustimmung der Lohnabhängigen über halt das Wirtschaftswachstum und anteiliger Lohnsteigerungen halt befriedet. Das wird aber nicht mehr möglich sein, wenn die Wirtschaft schrumpft. Ja, und so weiter und fort. Also wir werden erleben, dass das Wachstum, halt, wenn es einbricht, wie jetzt, halt dann zu großen gesellschaftlichen Spannungen führen wird, weil der Kuchen kleiner wird, was wir haben. Ja, wir haben heute schon, und das wird zunehmend, Umwelttote, ob es jetzt wegen Hitze ist, wegen Fluttote wie im Ahrtal. Ja, in Frankreich gibt es bereits massive Maßnahmen, um die Hitzetoten im Sommer zu reduzieren, um da Katastrophenschutz zu betreiben. Ja, da gibt es Kühlräume, es gibt Kühlautos und es gibt Rettungsketten für ältere Menschen, damit die zu Hause nicht am Hitzetod sterben. Haben wir in Deutschland nicht dringend notwendig. Ja, wir werden neue Verteilungskämpfe kriegen, national und international. Auf der Sicherheitskonferenz in München war das bereits Thema. Ja, da fahren dann Leute hin wie Harald Lesch und beraten dann die Weltmilitärs, wo werden die neuen Konfliktherde aufgrund der Klimaveränderung steigender Meere. Ein Großteil der Großstädte der Welt liegt direkt an der Küste. New York, Tokio, ja. Und diese Städte sind in Gefahr. Ja. Und der UN-Generalsekretär spricht vom Zusammenbruch unserer heutigen Zivilisation vor. Die Menschheit wird nicht aussterben. Es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, aber es ist eher unwahrscheinlich, auch mit 3,5 Grad Klimaveränderung. Aber die jetzige Form, wie wir jetzt leben, dieser materielle Wohlstand, das wird zusammenbrechen, wenn wir nicht aktive Klimapolitik betreiben. Das ist ein Desaster. Für viele ist es immer plastisch, wenn man spricht, wie viele Tote wird es sein. Die Klimakatastrophe wird, wir wissen nicht, was nach 2 Grad passiert. Ja, da gehen die Schätzungen sehr weit auseinander. Wir werden, so wie Herr Schellnhuber, ehemaliger Präsident des PIC, des Klimaforschungsinstituts in Potsdam, eines der führenden Klimaforschungsinstitute, sagt, wir werden mindestens wird 1 Milliarde Menschen sterben, wenn wir so weitermachen mit der Klimapolitik wie jetzt. Ja, es ist aber auch vollkommen realistisch, dass die Hälfte der Menschheit stirbt. Wir reden also wirklich über massive Todeszahlen in der Form, wie wir jetzt aktuell nicht Klimapolitik machen. Also sprich, Klimapolitik rettet Menschenleben. Und Guterres, der Chef der Vereinten Nationen, hat es dann so zusammengefasst: We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator. Also wir sind auf einer Autobahn in die Klimahölle und wir sind immer noch mit dem Fuß am Gaspedal und beschleunigen. Also im Sinne von AC/DC. Wenn man diesen Song sich mal anschaut, den englischen Text, ich habe jetzt mal, man kann sich in den Folien dann den englischen Originaltext und die deutsche Übersetzung, ich nehme jetzt mal die deutsche Übersetzung. Es gibt kein Stoppschild. Wir haben keine Stoppschilder. Es gibt kein Tempolimit. There is no speed limit. Ja? Und wir befinden uns auf dem Weg ins gelobte Land, so ACDs, we are on the highway to the promised land. Wir sind auf dem Weg in die Hölle. Niemand hält uns auf. Und das, wenn man diesen Text aus der jetzigen Situation der Klimakatastrophe anschaut, ist es krass zutreibend. So, aber so schlimm es ist, die Menschheit hat schon andere schlimme Katastrophen. Wir haben uns nicht mit Atombomben selber zerstört. Deswegen können wir auch die Klimakatastrophe aufhalten. Und das Schöne bei der Klimakatastrophe, es ist alles durchgerechnet, es ist alles klar, was wir machen müssen. Ja, es ist eine mega krasse Gefährdung, aber wir können es alles ändern, wir können es alles stoppen, es ist alles bezahlbar. Ja, also ob jetzt das internationale Expertenrat der Vereinten Nationen ist, das IPCC, ob es das Handbuch Klimaschutz ist, Agora Energiewende, der Klimabeirat der Bundesregierung, das Umweltbundesamt, Forum Umwelt und Entwicklung, selbst die deutsche Großindustrie, selbst die sagen effektive Klimapolitik, was sich in weiten Teilen mit Fridays for Future deckt. Also es ist eigentlich alles klar, es gibt breite eigentlich Forderungen, wir müssten nur wollen. So, wer einfach Probleme hat, mit dieser Gefährdung umzugehen, also Klimaangst, es gibt sehr viel Hilfe bei dem Psychologist for Future. Also Psychologist for Future findet man im Internet. Es gibt auch die Seite Nachhaltiger Aktivismus, ist auch sehr zu empfehlen. Und es gibt in Hamburg auch eine Selbsthilfegruppe für Klimaangst. Kann man sich gerne an mich wenden oder ans Umwelthaus im Rockenhof. So, aber die Auswege sind vorhanden. Man kann das alles nachlesen und ich werde das danach auch nochmal kurz vorstellen. So, was sind jetzt die Alternativen? Also wir sehen, unser wirtschaftlicher Wohlstand nimmt ab, auch wenn es das Statistische Bundesamt noch nicht ausweist. Ja, Herr Habeck, Antwort jetzt bei der Bundespressekonferenz war, wir brauchen transformative Angebotspolitik. Was das ist, weiß keiner. Die Wirtschaftspresse diskutiert rauf und runter. Eigentlich ist Angebotspolitik Neoliberalismus. Wir müssen alles für die Unternehmen tun. Das ist, glaube ich, nicht die Antwort. Auf jeden Fall nicht unsere bei Goliath-Watch. Ja. Wenn man sich das anschaut, was eigentlich auch zum Beispiel die Leuphana jetzt im Februar nochmal publiziert hat, diesen Monat, heißt ganz klar, wir brauchen einen Technologieumbau, wir müssen wirtschaftliche Aktivitäten runterfahren und müssen uns eigentlich an die planetaren Grenzen anpassen. Ja. Und das ist nicht Angebotspolitik, alles den Unternehmen tun. Wir müssen halt die Unternehmen umbauen. Ja. Und das ist aber dann eher transformative Politik als Angebotspolitik. Aber ist vielleicht so ein diskursiver Clou um Herrn Lindner irgendwie. Aber ist halt so. Genau. Was steht da drin? Bei Agora, also jetzt hier bei der Leuphana, die Reduktion der Nachfrage erfordert politische Gestaltung. Wir müssen die Nachfrage an unserem wirtschaftlichen Konsum reduzieren, also Verzicht, wie es da so schön immer heißt. Und es muss halt klimafreundliche Alternativen geben im Wohnen und Mobilität. Das sind aktuell wirklich die Hauptbausteine. Energie geht es halt schon voran, bei Wohnen so minimal und bei Mobilität gar nicht. Ja, und es muss halt sozial ausgewogen sein. Ja, sagen wir immer schon seit Jahren hier in dieser Reihe. So, was sind jetzt die Auswege? Wie können wir jetzt damit umgehen? Wir finden dieses Bild, das von Occupy gestaltet wurde im Zuge nach der Finanzkrise, immer sehr passend, das Fearless Girl in New York gegen den Börsenbullen. Ja, wir müssen uns eigentlich diesen wirtschaftlichen Kräften mutig entgegenstellen. Und es geht. Ja, was wären jetzt die Auswege? Wir müssen die wirtschaftlichen Aktivitäten reduzieren. Wie wir das jetzt auch schon tun, Energie sparen für Putin. Ja, wir müssen den Technologie-Switch halt auch machen, also das eigentlich sofortige Ende der Braunkohleverfeuerung, sofortige Einführung eines Tempolimits. Wenn wir das nicht tun, werden die ökonomischen Schäden größer. Ja, wenn wir jetzt Auto fahren, wie die Irren, ja, dann sind die ökonomischen Schäden halt größer, die kommen. Genau. Wir müssen halt die Finanzmärkte ähnlich wie in der Finanzkrise 2008, 2009 halt steuern politisch. Ja, haben wir damals auch gemacht, müssen wir jetzt auch machen, sonst fährt eigentlich diese Stranded Assets, diese riesengroßen Investitionen in fossile Energien uns um die Ohren und den Konzernen. Ja. Wir müssen die Sozialsysteme umbauen, weil die halt sehr stark am Wirtschaftswachstum hängen, das aber nicht mehr da ist. Wir brauchen halt eine Arbeitszeitverkürzung, ja, weil wenn wir weniger wirtschaftlich produzieren, müssen wir alle nicht mehr so viel arbeiten. Das muss aber halt einen Arbeitszugang für alle geben, weil Arbeit auch ein Selbstwertgefühl ist für alle, ist ein Menschenrecht und es muss halt ein Grundeinkommen geben. Bloß nicht eines oder das andere, sondern es muss halt zusammengehen. Menschen müssen halt einen Zugang haben, sich produktiv beteiligen zu können, aber müssen halt ein Auskommen haben für materiellen Wohlstand. Irgendwie muss halt die Miete bezahlt werden und es wäre halt cool, wenn es mal Gemüse gibt und nicht nur immer das Billigfleisch von Tönnies. Genau. So, wir brauchen Anpassungsmaßnahmen. Die Klimakatastrophe ist bereits da. Jetzt ist sie noch schwach. Wenn wir eine starke Klimakatastrophe kommt, wird es noch schlimmer. Aber selbst jetzt wieder in dieser schwachen Form brauchen wir Kühlräume im Sommer. Wir brauchen Kühlbusse, damit die Menschen nicht an Hitze sterben. Ich war im Sommer in Bayern. Da waren 38 Grad. Da geht man aus dem Haus raus in der Hitzemauer. Das ist unbeschreiblich. Da kann man nicht mehr rausgehen. Wir müssen dringend anfangen, für diese Hitzetage Lösungen zu entwickeln und Rettungslösungen zu entwickeln, damit die Menschen nicht sterben. Wir haben bereits Hitzetote, das sind vierstellige Zahlen in Deutschland. Ja. So, wir müssen halt Umverteilung vornehmen. Das können wir über die Klimasteuern machen auf CO2. Also das CO2 ist Umweltbundesamt sagt ja, das ist ja die Forderung von Fridays for Future. 180 bis 250 Euro für die Tonne CO2. Wir sind aktuell bei 60 bis 70 Euro, also wir müssen das eigentlich nochmal verdreifachen. Und das Geld, das dann reinkommt, kann man ja dann sozial gerecht umverteilen. Ist ja im Koalitionsvertrag, steht ja drin, das Klimageld. Und wir müssen halt die Vermögen besteuern. Genau. Wir werden, ähnlich wie die Treuhand, die DDR, die nicht mehr wirtschaftlichen DDR-Unternehmen abgewickelt hat, müssen wir halt die fossilen Unternehmen, die halt massiv in fossile Energie investiert haben, halt abwickeln. Wir machen das ja schon bei Kohle. Ja, gemacht. Also Vattenfall hat sofort hier in Hamburg Moorburg stillgelegt, als es im Kohlekompromiss stand. Es wird mit den anderen fossilen Industrien, also Braunkohle, Erdölkonzerne auch passieren. Das wird vermutlich am billigsten über Verstaatlichung gehen, wie halt damals mit der Treuhand. Wir brauchen halt Transformationsräte. Wir müssen die gesellschaftlichen Gruppen zusammenholen. Kennen wir aus Deutschland bis in die 90er Jahre hinein als wie ist das denn immer? Das hieß dann immer, als halt als diese großen konzertierten Aktionen, wo sich Gewerkschaften, Unternehmensverbände und die Politik, also sprich die Regierung, zusammengesetzt haben und gesprochen, wie kriegen wir jetzt die wirtschaftlichen Probleme gemeinsam. Das hat man in der DDR gehabt mit dem runden Tisch, sowas brauchen wir. Da gibt es eine große Forderung von Klaus Dörre, Transformationsräte einzurichten. Und eigentlich Kommunen, die progressiv vorangehen, wie Mannheim, haben das ja auch schon im Endeffekt. Die heißen halt nicht Transformationsräte, aber so Klimaräte, wo sie eigentlich die Gruppen gesellschaftlich zusammensetzen und das aushandeln. Das ist ein großer Schritt. Das ist halt vergleichbar wie die Wiedervereinigung. Ja? Zum Fall der Mauer. Es war ein großer gesellschaftlicher Schritt. Den haben wir super gemeistert. Natürlich ist es noch nicht so alles, sind die goldenen Länder noch nicht so gewachsen, aber wir haben viel geschafft und das müssen wir halt mit dem Klima machen. Das ist alles machbar. Also eigentlich das Ganze nochmal halt nur mit dem Klima. Der Finanzaufwand, um uns vor der Klimakatastrophe zu retten, ist ungefähr so hoch wie die deutsche Wiedervereinigung. Also alles bezahlbar ist schon Geld. Dann so 1 Billion, ja, ist mal ungefähr so ein Viertel der deutschen Wirtschaftsleistung. Also ist alles machbar, muss man halt wollen. Ja. Und global muss man sich halt dann halt mal eine Struktur überlegen, in so eine globale Weltwirtschaftsordnung, halt im Sinne vom Donut. Gibt es ja Vorschläge aus der World Economy Alliance, unterbracht globale Transformationskosten, muss man irgendwie halt schaffen. Gibt es zum Beispiel Vorschläge, die echt witzig sind, zu sagen, lass uns doch die OPEC für fossile Rohstoffe schaffen, im Rahmen eines Kartells, ja, dass die Länder hohe Preise für die fossilen Rohstoffe fordern, was einerseits zu einer Reduktion führt der Rohstoffe, erleben wir gerade bei Gas mit Putin. Ja, und dafür haben aber die Länder weiterhin einfach nur ein Auskommen mit ihren fossilen Rohstoffen, und ohne dass wir mehr Rohstoffe verbrauchen. Wäre ein cooler Vorschlag, gibt es vom Wasserrat von der Uni Osnabrück zum Beispiel als Vorschlag. Wäre eine coole Sache. Also wie gesagt, wir können das machen, das wären jetzt Schritte, die sind teilweise sehr drastisch. Ja, wenn wir die nicht machen, wird es halt noch drastischer aufgrund, was die Klimakatastrophe anrichtet. So ein Durchwurschteln wie jetzt führt uns halt in eine Welt oberhalb von 3 Grad. Und da weiß wirklich fast niemand mehr, was wirklich passiert. Genau. Wir haben halt jetzt die Entscheidung, wie stark wir schrumpfen. Entweder halt jetzt klein oder stark später. Und klein schrumpfen ist, glaube ich, angenehmer als massiv heftig schrumpfen. So, ich habe das mal so zusammengefasst. Wir können halt 1-2% schrumpfen. Das kostet uns 800 Milliarden, die Anpassungskosten. Das ist halt so der Klimapfad zum 1,8-Grad-Ziel. Was wir aber aktuell gerade machen, ist halt die mega starke Klimakatastrophe mit Schäden, halt, dass die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts zerstört wird, mit Schäden, sowas weiß ich, mit 2 Billionen pro Jahr. Und wie es halt der UN-Chef sagt, das Ende unserer jetzigen Zivilisation. Wir werden weiterhin leben als Menschheit, halt weniger Menschen und im viel, viel schlechteren materiellen Wohlstand. Und das können wir alles aufhalten. So, also sprich, starke Klimapolitik ist die beste Alternative, ist am billigsten und ist am wenigsten materieller Verlust. Genau. Wie kann man das erreichen? Ich habe mal so mal das Vorschlag mal eingeführt, das ist keine Goliath-Watch-Position, aber finde ich irgendwie spannend. So 10, 10 und 11, 11. Also 10 plus 10 ist gleich 11 plus 11. Das heißt, was wäre jetzt eigentlich so eine Verpflichtung? Jeder müsste 10% seines Einkommens für Klimaaktivismus spenden oder bei uns, wir machen ja aktiven Aktivismus, ja, sobald man oberhalb der Armutsschwelle ist, also mehr als 1400 Euro netto hat im Monat. Und jeder müsste 10% seiner Zeit spenden, also politisch aktiv sein, also 4 Stunden pro Woche. Und dann kann man das substituieren. Ja, Geld, also Zeit. Genau, so, das andere wäre halt, wer soll es bezahlen? Also Menschen, das oberste 1% an Vermögen in Deutschland sollte einfach 10% Vermögensteuer zahlen. Ja, das wäre halt ein Vermögen von 1 Million. Ja, und wer halt mehr als 600.000 Euro Nettovermögen hat, der sollte halt 1% zahlen. So, genau, was heißt es? Also wenn halt jemand hier in Hamburg, in Rothenbaum, einer der Luxus-Stadtteile in Hamburg, direkt neben dem großen German Open Tennisgelände, also neben von der Uni, ja, wenn der da so eine Wohnung besitzt, das sind die oberen 10%. Ja? Wenn jetzt jeder so eine ganz normale Einfamilien-Privatwohnung hat, halt wo in Rahlstadt draußen, dann hat er vielleicht ein Vermögen, wenn die abbezahlt ist, ein Vermögen von 300.000 Euro. Ja? Das ist noch nicht bei den oberen 10%, nur mal als Vergleich. Es geht nicht um die normale Eigentum, sondern es geht um die, die wirklich Geld haben. Die sollten mal das auch bezahlen. So, und wie macht man das? Wir haben immer diese Matrix, die 4 Felder der politischen Veränderung, alternativen Leben, schon sich überlegen, wie konsumiere ich anders, aufklären, Bildung, mit Leuten diskutieren, ja, wie wir das jetzt versuchen. Können wir halt nur so dann in den Kommentaren diskutieren oder per E-Mail. Das dritte ist halt Protest und Widerstand. Wir rufen alle auf, sich am 3. März bei den Klimaprotesten von Fridays for Future in den breiten Bündnissen zu beteiligen und bei uns zu engagieren. Und wir brauchen andere politische Mehrheiten. Die haben wir nicht, die müssen wir organisieren, wir müssen uns mehr demokratisch Leute überzeugen und dann kriegen wir auch das gewuppt, wie wir auch den Fall der Mauer, das Ende der DDR-Diktatur in Deutschland hinbekommen haben. Also ist ja machbar. Ja? So, und das geht halt nicht nur, wenn man immer über ökologischen Konsum spricht, sondern wir müssen gemeinsam handeln. Wir fordern einen grünen Handschlag, nur gemeinsam. Leute, schließt euch zusammen. Ja? Das ist jetzt gerade jetzt keine so Zusammenschließveranstaltung mit so einer Einwegkommunikation, aber Leute, kommt zusammen, macht gemeinsam was, bildet Gruppen und fangt an, was zu tun. Literaturempfehlung hier einerseits das Handbuch Klimaschutz von Karl Martin Henschel. Der hat es mal für mehr Demokratie zusammengetragen. Wie, welche Teil macht 100 Seiten? Was müsste wann, wo getan werden? Verkehrswende, Wohnungssanierung, Energiewende, Umbau von Beton und so weiter. Und wie geht politische Veränderung? Ich empfehle immer den Was-Tun-Podcast. Das sind Erfolgsstories von Menschen, die aktiv sind politisch und was bewegt haben und gerade etwas bewegen. Genau, und wir sagen halt bei Goliath Watch, wenn wir den Planeten retten wollen, müssen wir vorher die soziale Frage klären, weil die Umweltschäden werden in erster Linie die unteren Einkommensgruppen in Deutschland, aber auch weltweit treffen. Also wir müssen die Leute befähigen, die Klimamaßnahmen mitzugehen. Wir können das nicht auf deren Rücken austragen, dann werden wir keine Zustimmung erreichen. Außer wir drücken das irgendwie ganz krass gegen die durch. Und deswegen müssen wir über Wirtschaft reden. Das Hauptproblem, die Hauptfrage, und da kommen immer mehr Gruppen hin, wir müssen über Wirtschaft reden, also den Wirtschaftsteil lesen und dann erst den Feuilleton. Ja, ist halt nicht alles, ja. Aber das ist halt unsere Antwort und da kommen immer mehr Gruppen hin. Also Greenpeace stellt jetzt Wirtschaftsexperten ein. So, was wollte ich jetzt in dem Vortrag zeigen? Das sind die fünf Thesen. Wir schrumpfen aktuell, wenn wir die Naturzerstörung berücksichtigen würden. Wir müssen starke Klimapolitik machen, um das 1,8-Grad-Ziel noch zu erreichen, sonst werden die Schäden noch schlimmer und unser Wohlstand noch stärker schrumpfen. Wir müssen Wachstumsunabhängigkeit erreichen. Wir müssen unsere nationalen Handlungsspielräume nutzen, aber natürlich auch die EU und insbesondere auch die G20. Und wir werden halt schon die fossilen Unternehmenseliten enteignen müssen, entweder jetzt bewusst über die Regierung oder halt dann, wenn die halt pleite gehen, weil halt das fossile System zusammenbricht. Dann müssen wir die retten, wie halt die Banken bei der Finanzkrise 2008. So, wir machen am 2. März eine Aktion zum 1,5-Grad-Ziel. Wir tragen das zu Grabe, weil wir sagen, das haben wir vergeigt, aber das 1,8-Ziel Grad können wir noch schaffen. Leute, lasst uns jetzt wenigstens das nur hinkriegen. Ja, wir rufen auf, Hamburg geht es um 13 Uhr los, am Freitag, 3. März, am Jungfernstieg. Kommt alle, je mehr wir sind, desto deutlicher wird sichtbar. Wir sind nicht allein und wir brauchen eine breite gesellschaftliche Mehrheit für die Wiedervereinigung mit dem Klima. Genau, wir bieten viele Bildungsveranstaltungen an, nicht nur diesen Online-Vortrag, sondern auch Rundgänge, Planspiele. Kommt mit uns in Kontakt. Wir haben Literaturempfehlungen. Konzern macht brechen, ist super zu lesen. Was ist das Problem mit Großkonzernen und Konzernriesen? Wer mehr zur Wirtschaft lernen will, Ökonomie der internationalen Entwicklung ist super. In den Folien unter goliathwatch.de sind alle Infos auch zum Nachlesen. Wer es nicht findet, schickt uns eine E-Mail unter info@goliathwatch.de. Podcasts, Wohlstand für alle ist super oder systemrelevant von der Hans-Böckler-Stiftung. Und wer denn wirklich cooler Profiler ist, muss auf jeden Fall am 23. April zu unserem Business True Crime Detektivrallye nach Hamburg kommen. Kannst du die Cum-Ex-Pfefferdecke dingfest machen oder findest du eine ehrbare Kaufleute? So, noch ein Ausblick auf den März und dann darf endlich Julian die Fragen stellen, die ihn, glaube ich, schon unter den Nägeln brennen. Im März werden wir über Alternativen zur Konkurrenzwirtschaft reden. Wie könnte es denn ausschauen und was gibt es schon für positive Beispiele in Amsterdam oder Norwegen oder Neuseeland? Die Folien liegen unter goliathwatch.de Zukunft. Und jetzt nochmal ganz wichtig, auch wir leben hinter materiellen Zwängen. Bitte spenden Sie für uns. Wir kriegen aktuell keine Gelder vom Entwicklungsministerium. Wir kriegen keine Gelder von der Landeszentrale für politische Bildung. Einfach unter goliathwatch.de finden Sie die Bankverbindung, spenden Sie uns 9 Euro. Jeder Euro hilft. Am besten natürlich ein Förderabo. Wir freuen uns. Genau, wir bedanken uns schon mal hier jetzt erstmal für den ersten Teil und ich bin jetzt auf die Fragen von Julian gespannt.
Genau.
So, jetzt bist du dran.
Von mir aus auch, danke. Mir brennen eigentlich zwei Fragen. Zum einen, du sagst ja bei These E, dass eben auch dazu gehört, fossile Konzerne oder fossile Energieträger zu enteignen. Jetzt haben wir mit Enteignung einfach einen eher negativ besetzten Begriff, würde ich mal sagen.
Ja.
Und da wird ja oft gesagt, ja, wird dann für unrealistisch gehalten. Aber was setzt du dem entgegen? Also ich mit meiner spontanen Reaktion würde sagen, ja gut, wer sagt, etwas ist unrealistisch, der ja, sollte einfach zusehen, ins Machen zu kommen und eben sich zu mobilisieren. Und genau, was schlägst du da vor?
Ja, also erstmal, das ist natürlich ein relativ harter Begriff, aber in Hamburg hat man ja zum Beispiel Vattenfall enteignet. Ja, also die Stadt Hamburg, also nachdem Vattenfall ja die Stadt Hamburg verklagt hat wegen der harten Umweltauflagen für das Kohlekraftwerk Moorburg, haben die Hamburger Bürger gesagt, wir finden den Konzern echt schlecht und wir kaufen jetzt wieder unsere Fernwärme zurück. Und Hamburg eigentlich die Fernwärme, was ja eine Enteignung ist, war das Eigentum von Vattenfall zurückgeholt. Wir haben das erlebt, eigentlich diese Enteignung, also bei Uniper haben wir es ja gemacht am Gasmarkt, wir haben den verstaatlicht. Uniper, den größten Gaskonzern in Deutschland. Und wir werden das auch bei den fossilen Konzernen erleben. Ja, die werden mit ihren Investitionen halt in Braunkohle oder halt in andere, also in Erdöl, halt nicht weiterkommen, weil wir müssen diese Produktion beenden. Ja, und wenn wir, entweder lassen wir halt die Pleite gehen und die sind systemrelevant, weil die haben ja so super schöne große systemrelevante Konzerne erzeugt, dann müssen wir die halt retten oder wir die tun die halt einfach abwickeln wie die damaligen halt systemrelevanten Betriebe der DDR mit der Treuhand. Also ich glaube, da kommen wir nicht rum. Billiger ist es, glaube ich, wenn wir halt die staatlich abwickeln.
Ich wollte gerade fragen, wie geht das denn früher, lieber früher als später?
Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall billiger, als wenn die halt dann kommen wegen die ganzen Arbeitsplätze, wenn das Wirtschaftssystem halt in den Sektoren halt zusammenbricht.
Okay, also das Argument, was sich durchgehend wie ein roter Faden durchzieht, lieber jetzt einmal investieren, als das alles langsam zerbröseln zu lassen.
Ja, also jetzt Geld ausgeben ist billiger, als später halt massiv viel Geld auszugeben. Ja, also die billigere, also das billigere Preisschild ist bei starker Klimapolitik. Ja, wir haben mehr Wohlstand und kostet weniger Geld. Wenn wir jetzt nicht Geld ausgeben und sagen, ja, wir lassen es irgendwie weiterlaufen, ja, dann wird alles schweineteuer und wir werden total stark materiell abstürzen. Ja, das ist halt jetzt, also billiger ist starke Klimapolitik. Die kostet zwar Geld, aber es kostet weniger Geld, als wenn wir nichts machen.
Okay,
Ja, so
ja.
paradoxal ist aber so.
Für mich hört sich das doch ganz logisch an, ehrlich gesagt. Aber darauf aufbauend noch eine zweite Frage,
Ja.
meine letzte auch quasi. Ja, eben, wenn man darauf kommt, auf diese Sprechweise, ja, das und das ist eben unrealistisch, hilft ja eh nichts. Die Menschen sind ja viel zu sehr auf sich selber fokussiert, um das große Ganze zu sehen, vielleicht. Genau, zum Ersten, sind die Menschen wirklich zu sehr auf sich selbst fokussiert? Und genau, was setzt du denn denen entgegen dann?
Natürlich gibt es die Leute, die jetzt immer nur schnell mal eine Kreuzfahrt buchen, ja, was kostet die Welt oder mit dem SUV durch die Gegend fahren, ja klar. Aber wir müssen noch mal sehen, wir haben, also ein klassisches Beispiel ist ja immer, wir haben ein Rauchverbot eingeführt. Wir haben gesagt, nee, Rauchen ist Kacke in Kneipen, haben wir eingeführt, haben alle sich dann dran gefolgt. Gibt halt ein bisschen Mimamo, aber haben alle so gemacht, ja. Selbst die Maskenpflicht, gab es große Proteste, aber trotzdem hat der Großteil gesagt, ja, ist irgendwie sinnvoll, machen wir. Und wir erleben doch das, wir haben doch wirklich großen Scheiß auch schon verhindert, ja. Wir haben das Ozonloch wird wieder kleiner.
Stimmt,
Ja,
letztens
also
gelesen,
ja,
ja.
wir haben das als Menschheit ja hinbekommen. Wir haben uns nicht mit Atomwaffen irgendwie wechselseitig zerbombt. Ja, also es gibt schon kooperatives Verhalten. Und wenn ich mir auch anschaue, was wir alles schon hinbekommen, die Mauer ist weg. Ja, die Menschen, es war jetzt nicht nur natürlich die Proteste auf der Straße, aber wir haben in Deutschland, also im Osten, haben wir die Diktatur beendet in Deutschland. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Friedlich. Ja,
Friedlich,
ja.
ja.
Also wirklich, ja, und das muss man halt mal sehen, was Menschen für Einsatz bringen. Ich empfehle, ich habe gestern noch immer diese Dokumentation auf Arte angeschaut über Umweltschützer, die ist aber jetzt, glaube ich, auch nur die Woche auf Arte, wo wir Positiv-Stories, das sind 6 Folgen, das sind, glaube ich, irgendwie 30 Positiv-Stories, wo Menschen für Umwelt auch teils gegen Großkonzerne gewinnen. Ja, wir haben so viele Positive-Stories. Ja. Man kann in der Donau, ich komme aus Regensburg, da wurde die DDR nicht gebaut. Wir sind hier in der Nähe des Wendland, Gorleben, ist nicht gemacht worden. Ja, also es gibt so viele Positive-Stories, wo wir gewonnen haben. Also du kannst im Rhein wieder baden. Ja. Du kannst in Teilen der Elbe hier in Hamburg wieder baden. Nicht nur überall, aber in Teilen wieder. Ja. Und das ist doch schon echt geil, ja, was wir alles hinbekommen haben. Jetzt müssen wir halt doch den großen Schritt machen, ja, wie die Wiedervereinigung. Also es ist bezahlbar, machbar und es geht. Und die Forschung zeigt ja auch, Menschen sind kooperativ, Menschen arbeiten zusammen. Es gibt natürlich immer Sachen, die ja halt nicht funktionieren. Wir haben halt immer nur diese Konkurrenzzwangssituation. Aber wir können ja anders. Wir haben Lieferkettengesetz, wir haben Arbeitszeitbegrenzungen. Also wir machen ja so viele positive Schritte. Ja, die darf man halt immer nicht übersehen. Und generell, wer empirischer mehr wissen will, Eleanor Ostrom lesen, Nobelpreisträgerin. Oder halt das Buch von Radka Bergmann liegen, von Grund auf gut. Da wird es eigentlich wunderschön nochmal gezeigt. Man kann da nochmal an, nochmal, vielleicht machen wir nochmal so eine Folge dazu. Wann handeln Menschen kooperativ? Wann machen Menschen irgendwie was Cooles zusammen? Und wann machen Menschen eigentlich, wann geht es irgendwie den Bach runter?
Ist ja auch so ein bisschen eine Grundsatzfrage und ich finde es da echt gut, dass es da empirische Evidenz zu gibt. Also genau, das einfach nachlesen, würde ich sagen. Und dann, genau. Und generell auch Utopien bezogen, ja, die sind ja dazu da, um sie wahrzumachen. Sonst hätten wir womöglich auch immer noch Sklavenhandel, wer weiß.
Ja.
Auch das war damals eine Utopie, den
Ja.
abzuschaffen,
Ja.
wurde für unrealistisch gehalten. Ja, genau, einfach mal an solche Beispiele denken, dann klappt das schon.
Ja, jede Zeit hat seine Aufgabe. Natürlich kann man auch scheitern, ja, aber wer nichts macht, der ist schon gescheitert. Ja. Und es liegt eigentlich so offen da, wenn selbst der BDI sagt, wir brauchen starke Klimapolitik, ja, also die deutsche Großindustrie, also habe ich selten bei Sachen. Also beim Lieferkettengesetz waren die dagegen, ja, die fanden das schrecklich, finde es immer noch schrecklich, ja. Also, wie gesagt, man kann was tun, es ist machbar. Und wenn Menschen zusammenkommen, wir leben in der Demokratie, die Mehrheit entscheidet auch in Deutschland. Ja, von dem her müssen wir einfach die Mehrheiten überzeugen mit unseren Argumenten. Wir freuen uns auf Debatten, schreibt uns auf Social Media an. Ich glaube, dann können wir auch diesen Schritt für eine bessere Welt mit cooler Klimastruktur halt hinkriegen. Also alle Schäden werden wir nicht vermeiden können, aber die schlimmsten kann man noch aufhalten. Und das, glaube ich, ist jetzt halt eine Aufgabe unserer Zeit.
Ja.
Ganz deine Fragen.
Das waren so meine Fragen. Genau, von meiner Seite erstmal nichts mehr.
Ja, super. Dann danke ich mich für den Austausch. Ich freue mich
Gerne.
auf möglichst viele Zuhörerinnen. Teilt gerne unser Video und sonst sehen wir uns im März oder bei sonstigen Veranstaltungen bei goliathwatch.de. Folgt uns auf Twitter, folgt uns unserem Newsletter, den können wir direkt steuern. Da ist kein Elon Musk dahinter. Und sonst könnt bei uns mitarbeiten oder arbeitet woanders mit. Hauptsache, werdet aktiv, bleibt nicht allein und eine bessere Welt ist machbar. Das haben unsere Eltern geschafft, haben Generationen vor uns geschafft, schaffen Menschen woanders, dann können wir es auch schaffen. Super, besten Dank, gute Zeit und mehr Wirtschaft morgen.
Genau, alles klar.
Ja,
Auch vielen Dank.
tschüss!